Guter Gott, dir haben wir es zugesungen, dich wollen wir anbeten. Wir wollen dir begegnen, dir, der du auf dem Thron sitzt. Wir wollen dir begegnen, Jesus, als dem Sohn Gottes. Und erleben, wie du, guter Heiliger Geist, wirkst, du als der gute, dreieinige Gott. Und wir brauchen das, wir können das nicht irgendwie machen, nicht drüber verfügen, wir leben davon, dass du wirkst, dass du dich zeigst. Auch heute bei den Kindern unten im Heuhaufen und bei uns Erwachsenen hier. Amen. Ihr habt schon ein bisschen mitbekommen, worum es heute geht. Das Raunen im Raum habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Da war ich leider ein bisschen zu spät dran. Aber genau darum geht es, um Bibel, Bundestag und Bauchgefühl. Was mein Glaube mit Politik zu tun hat. Das ist diese neue Reihe, die wir zusammen mit den Ehningern und mit den Dagersheimern und auch ein bisschen mit den Schöneichern gemeinsam haben. Und es bietet sich einfach an, in dieser Zeit hier, in diesem Monat, haben wir eine Bundestagswahl vor der Nase. Die vergangenen Tage, die waren durchaus politisch aufgeladen. Ich war zu stillen Tagen im Schwarzwald, aber ich konnte es mir trotzdem nicht verkneifen, hin und wieder mal beim Deutschlandfunk zu gucken, was gerade so los ist in Berlin. Wie gehört es irgendwie zusammen? Findet es überhaupt zusammen? Hat es was miteinander zu tun? Was hat das eine, dein Glaube, deine Jesusbeziehung mit dem anderen, mit Politik zu tun? Und so unser Wunsch, unser Ziel ist, mit dieser Reihe ein Verständnis dafür zu bekommen, das sich bewusst an der Bibel orientiert. Und vielleicht auch so ein Stück weit so einen Check zu machen, wie passen mein bisheriges Bauchgefühl damit dazu? Oder die vorhandene Überzeugung. Es war nicht nur so irgendwie hier dieses lustige Spiel, Hurra, hier ChatGPT, nennen wir zu Bibel und Bundestag noch ein drittes Wort mit B, das auch. Ja? Aber der Punkt mit dahinter, warum Bauchgefühl ein Teil davon war, ist für eine ganze Ladung in diesem Raum oder jüngere Generationen insbesondere, hängt bei Politik auch sehr viel Bauchgefühl mit drin. Ah, was finde ich gut? Woher kommt eigentlich diese Überzeugung, dieses Bauchgefühl? Und um manche Sorgenfalte oder innere Sorge hier gleich mal zu glätten, es gibt keine Wahlempfehlung in dieser Reihe. Ja? Wir sind in Baden-Württemberg und nicht in Bayern. In Bayern gibt es diesen Spaß hier, so diese Geschichte, zwei katholische Priester telefonieren am frühen Sonntagmorgen eines Wahltags miteinander und da fragt der eine den anderen, du, sagst du den Leuten, was sie wählen sollen? Und am anderen Ende hier der Leitung ist es kurz still und er sagt dann, na, mach ich nicht, ich sag einfach, wählt christlich, wählt sozial und dann wird es. Ja, und so landet man dann eben auch ohne Wahlempfehlung in Bayern bei der CSU. So wird es in Baden-Württemberg bei uns nicht sein. Ihr werdet hier keine Wahlempfehlung von mir hören. Aber es bleibt bei dieser Frage, was hat mein Glaube um alles in der Welt mit Politik zu tun? Und an der Stelle möchte ich mit euch was vielleicht etwas Technologisches, Herausforderndes probieren, dass Marcel hinten an der Technik hoffentlich nicht zu viele Schweißperlen auf die Stirn treibt. Wir benutzen ein Werkzeug, das nennt sich Slido. Das ist so wie so eine Umfragegeschichte, eine anonyme Umfragegeschichte. Du schnappst dein Smartphone, richtest deine Kamera, machst die Kamera-App an und richtest das Ganze auf diesen QR-Code, dieses Cashlet-Zeug da oben in der Ecke. Und dann eben taucht auf deinem Smartphone genau hier diese erste Geschichte auf. Das ist so eben diese Frage, wie würdest du als Christ dein Verhältnis zu Politik beschreiben? Ja, hier so die erste Antwort ist schon mal da. Ihr dürft euch an der 28 oben nicht irritieren lassen. Wir haben mit 27 Personen begonnen, jetzt kommen hier so auch Böblinger Ergebnisse dazu. Merkt ihr bei diesen Positionen, die es gibt und vor allem bei der, die du gewählt hast, die Zahl, die davor steht? Ja, ist alles dabei von Politik, also das sind meine Optionen, die ich euch gegeben habe. Politik ist ein weltliches, schmutziges Geschäft, also auf gut Deutsch, ich lasse die Finger davon. Die Position erlebe ich unter Christen. Es gibt aber auch die Position von Politik interessiert mich nicht wirklich. Eine dritte Position, ich gehe wählen, finde es aber super schwierig. Viertens, mein Glaube beeinflusst meine politischen Überzeugungen. Fünftens, Salz und Licht sein bedeutet für mich auch politisch sein. Und so gucken wir mal, wir brauchen für diese Geschichte hier kein Infratest-Team-Up, ja, sondern es läuft sehr, sehr direkt. Es sind noch einige, die hier am Wählen sind. Hier 20 Personen haben auf jeden Fall schon mal abgestimmt. Lassen euch noch einen kurzen Moment. Ja. Spannend zu sehen, die Position Politik interessiert mich nicht wirklich, ist gar kein Thema.
Was ist die Zahl oben rechts?
Die Zahl oben rechts ist die Anzahl der Teilnehmer, aber ihr müsst minus 27 denken. Das hängt damit zusammen, dass ich dieses Slido schon in einer anderen Gemeinde benutzt habe und irgendwie die Anzahl der Nutzer dort waren 27, das hat es nicht gelöscht. Und ich war zu faul, um sie neu aufzusetzen. Also von dem her siehst du, es haben 21 Personen in diesem Raum hier mitgevotet, ja, haben eine Stimme abgegeben. Was ist ihre Position? Und es geht sehr, sehr stark in die Richtung, mein Glaube beeinflusst meine politischen Überzeugungen und das nächstgrößere, ich gehe wählen, find's aber schwierig. Damit deckt ihr gerade auch mit dem zweiten Glaube sehr viel ab, was in dieser Gesellschaft gerade los ist. Und es ist cool zu sehen, dass ihr sagt, hier viele sagen, mein Glaube beeinflusst meine politischen Überzeugungen. Jetzt, du merkst dir die Nummer, was deine Antwort war. Und jetzt gibt es in der zweiten Geschichte gibt's ein bisschen Sport für deine Finger, für deine Daumen oder für deinen Zeigefinger, je nachdem, wie du tippst. Wie um alles in der Welt, ja, kommst du zu dieser Position, die du im ersten hattest. Hier kannst du anonym einen kurzen Satz oder Text oder wie auch immer äußern, wie du zu dieser Position gekommen bist. Am besten machst du es so, du beginnst mit der Zahl deiner vorherigen Antwort. Also wenn du vorher die 4 hattest, die Option 4, machst du eben wieder eine 4 und dann einmal Leerzeile und dann dein Text dahinter. Wie kommst du zu dieser Position? Ja, das erste war, was ist dein Ding? Das zweite eben, die Begründung, warum um alles in der Welt ist das meine Position. Und auch hier gilt keine Wahlempfehlung, weder von mir noch von euch. Ja? Jetzt kommen hier Stück für Stück ein paar. Könnt es mitlesen. Das dauert ein bisschen, das ist okay, ganz entspannt. Ja. Also, Gewissen. Gott ist größer. Jeweils diese Position von hier, mein Glaube beeinflusst meine politischen Überzeugungen. Gott ist größer, deswegen diese 4. Ich versuche Parteien, Menschen zu wählen, die auch in der Politik biblische Überzeugungen vertreten, hochhalten. Es tippen noch einige. Wenn das ein bisschen braucht, gönnt ihr nicht Zeit, das ist nicht schlimm. Ja. Glaube bestimmt das Leben und damit auch die Politik. Glaube, Achtung, Ehrlichkeit, Verbindlichkeit. Nochmal, wenn ihr noch die Chance habt, macht noch eure Zahl vorne dran, damit wir eine Ahnung haben, zu welcher Stimmung das gehört, zu welcher Position. 4, ich versuche meine tägliche Entscheidung grundsätzlich von Jesus und seinen Werten bestimmen zu lassen. 3, das war dieses, ich gehe wählen, es ist schwierig, Wahlprogramme passen nie vollständig. Und das Vertrauen, ja, und das Vertrauen, dass es umgesetzt wird. 4, hier dem Herrn gehört die Erde, Psalm 24, er regiert. 4, weil ich denke, dass mehr christliche Werte unserem politischen System gut tun würden. 4, politische Ziele und Überzeugungen mit den 10 Geboten. 3, keiner bezieht Gott mit ein. Spannend, das zu lesen. Das Schöne an der Stelle, schau, es ist anonym. Ich weiß jetzt nicht, wer hier was getippt hat. Aber da mal so ein bisschen ein Bild zu bekommen, zu sehen, hey, wie ist unsere Gemeinde da aufgestellt? Ich habe die Predigt auch schon in einer anderen Gemeinde außerhalb, also nicht in Böblingen und nicht in Ehningen gehalten, da habe ich mir das verkniffen, weil dort ist es nicht mein Job und ich will nicht, dass meine Kollegen hier das Thema nachher hier irgendwie aufarbeiten müssen, aber ich kenne meine Heimatgemeinden und für die haben wir Verantwortung. Genau. Eine Person tippt noch, die warten wir noch ab, diese Rückmeldung. Und dann geht's weiter. So, wer tippt jetzt? Nein. Nein. Nicht nur politische Wahlen sind gleich geheim und unmittelbar. Es gibt auch noch hier den kleinen Saal hinten zum Beispiel. Ja? Also um da einfach hier so ein bisschen die räumliche Breite mit hier hineinzunehmen. Okay. Also die Chance hier noch dabei zu sein. 5 Sekunden. 4. Ja. Ja, doch, da war sie noch hier. 3. Ich versuche so zu wählen, dass Gottes Worte möglichst zum Tragen kommen. Vielen Dank euch. Danke euch für das sich einfach mal beteiligen in so einem Format, das vielleicht nicht das Vertrauteste für dich ist. Was hat mein Glaube mit Politik zu tun? Und da ist heute eben so, diese erste Einheit beginnt dort, wo ganz viele unserer Überzeugungen beginnen. Und das ist die klassische Antwort, die du wahrscheinlich im Heuhaufen, im Kinderprogramm und in der Jungschar und sonst wo hören würdest. Wir beginnen bei Jesus. Wir beginnen bei ihm und wir beginnen bei seiner Zeit. Und die Zeit, in der er zu Hause war, in der er gelebt hat als Mensch, die war weit weg von Demokratie, von Parteien und von Wahlen. Bei ihnen haben die Römer geherrscht, nicht ganz freiwillig, sondern hier als Besatzungsmacht. Pontius Pilatus, der war der Statthalter des Kaisers. Und die Römer haben mit harter Hand geherrscht. Die haben mit harter Hand geherrscht, die haben hohe Abgaben verlangt. Und das war für die Leute in Israel ein besonderes Problem, die haben sich nicht sonderlich für Gott interessiert, die Römer. Die haben einfach ihr Ding gemacht. Und so in dieser Unterdrückungssituation mit Besatzern, die sich nicht um Gott kümmern, nicht für ihn interessieren, leben sie mit wahrscheinlich immer wieder hier knirschenden Zähnen. Und gleichzeitig haben sie in ihrem Hinterkopf immer noch das Alte Testament mit dieser großen Erwartung, dass ein neuer König kommen soll. Neuer König wie David damals, im Stil von ihm. Und dass sie wieder als Gottes Volk ganz nah an Gott dran sind und Gottes Herrschaft dann beginnt. Das war ihre Erwartung. Und Jesus hat es in dieser Zeit mit einer ganzen Reihe von Gruppen zu tun gehabt. Die ganze Reihe von jüdischen Glaubens- oder Interessensgruppen, die diese Frage, wie zum Fuchs kommt jetzt mein Glaube und Politik zusammen, super unterschiedlich zusammengebracht haben. Und jetzt möchte ich dich kurz in jüdische Kulturgeschichte mit hineinnehmen. Vielleicht sagst du, um alles in der Welt, ja, hier, warum das? Und du singst 2-3 Zentimeter weiter in deinem Sitz und denkst, oh Martin, Sonntagmorgen, warum sowas? Ich lade dich ein, dich mal drauf einzulassen, in der Hoffnung, dass es nachher Sinn macht. Ja? Also auch wenn du jetzt kurz denkst, Schnarch, wozu brauche ich das? Ich lade dich ein, dich drauf einzulassen und zu sehen, wie das nachher Sinn macht. Die Gruppen zur Zeit Jesu, wie haben die in ihren Gedanken Glaube und Politik zusammengebracht? Da waren zum einen die Mannschaft der sogenannten Sadduzäer. Ja? Das waren die Verantwortlichen für den Tempel in Jerusalem. Zu der Gruppe der Sadduzäer hat auch der Hohepriester gehört. Also im Tempel die verantwortlichste Person mit ihrer Familie, mit ihrer Sippschaft. Ja? Also Sadduzäer, die hatten richtig Macht. Und mit ihrer Grundhaltung war, Hauptsache nicht diese Macht verlieren. Und deswegen haben sich die Sadduzäer ja, versucht, irgendwie mit den Römern zu arrangieren, eben um ihre Macht, um ihren Einfluss eben nicht zu verlieren. Und so waren sie auch aus Machthunger bereit, Kompromisse zu machen, die eigentlich nicht gut sind. Sadduzäer, Hauptsache nicht die Macht verlieren. Die nächste Mannschaft, deren Namen hast du vielleicht eben auch schon beim Bibellesen hin und wieder gehört, gelesen, hier die Pharisäer, die gesagt haben, boah, das Volk muss wieder heilig werden. Das ist ihre Perspektive draus. Ja, sie waren so ein bisschen Kulturpolizei hier so mit dieser Perspektive. Das Volk Israel, Gottes Volk, muss Gottes Gebote wieder ernst nehmen, heilig leben, damit sie wieder Gottes Volk werden, wirklich Gottes Volk werden und zu früherem Einfluss und zu früherer Position zurückkommen. Das Gottes Volk, das muss heilig werden. Das ist ihre sehr vehemente Überzeugung. Dann gab es die Runde der Essener, nicht die Essener, ja, es geht nicht um den Ruhrpott, es geht um die Mannschaft der Essener. Und ihre tiefe Überzeugung war, raus aus der bösen Welt. Das war ihre Ansage. Die Essener, die haben sich zurückgezogen. Die haben gesagt, Israels Gesellschaft, die pfeift auf Gott, die ist gottlos, guck dir das an. Die haben sich in die Wüste zurückgezogen. Wenn du schon mal in Israel warst oder mit dem Wort Qumran was anfangen kannst, wo man diese Bibelschriftrollengeschichte gefunden hat, das ist in der Wüste, steinige Wüste, dort daneben gab es irgendwo eine Essener-Siedlung. Die waren weg vom Schuss, raus aus Jerusalem, raus aus den anderen Städten, irgendwo weg von allem anderen, mit dieser Perspektive, es geht um meine persönliche Gottesbeziehung. Persönliche Gottesbeziehung, bereit sein für ihn. Das ganze weltliche Zeug, geh mir weg. Die vierte Mannschaft, das waren die sogenannten Zeloten. Das waren jüdische Freiheitskämpfer. Und der einzige Grund, warum sie noch keine Sprengstoffgürtel hatten, war, Alfred Nobel ist erst später geboren, ja. Sie waren Freiheitskämpfer, die gesagt haben, Gewalt und Terror sind ein wunderbares Mittel, um die Römer loszuwerden. Wenn Gottes Reich kommt, dann nutzen wir diese Mittel, damit es schneller kommt. Gewalt ist für sie ein gutes Mittel. Gottes Königreich soll beginnen und wir sorgen dafür, dass es ein bisschen zügiger kommt. Und zuletzt das Volk. Das Volk, das Jesus gerade am Palmsonntag in Jerusalem begrüßt. Wiederkommender König. Wiederkommender König ihn empfängt als diesen politischen König. Dass sie diese Hoffnung haben, jawohl, er ist derjenige, der in diese Lücke passt, in diese Erwartung aus dem Alten Testament passt. Es kommt ein König aus der Linie von Davids und der sorgt dafür, dass wir wieder ein großes Volk werden. Sie empfangen ihn mit großer Erwartung, rette jetzt, mach was, mach Israel wieder groß. Ja, das ist so ein bisschen die israelische Variante von diesem Trump-Motto. Ja, make Israel great again, mach unser Land wieder so groß wie damals bei König David. Das sind mal so fünf Gruppen, fünf Meinungen, fünf Erwartungen, wie Glaube, wie jüdischer Glaube und Politik zusammenpassen. Oder auch nicht. Super unterschiedlich. Ja? Ich hoffe, du hast es durchgehalten. Es gibt einen Grund, warum man sich das heute Morgen, am Sonntagmorgen, auf halbnüchternen Magen vielleicht gönnt. Sadduzäer, Pharisäer, Essener, Zeloten und das Volk. Sie beantworten diese Frage auf dieses Verhältnis super, super unterschiedlich. Das Spannende ist, vielleicht entdeckst du in der einen oder anderen Position so einen Hauch von dem, wie du das Verhältnis von Politik zu Glaube auch beantworten würdest. Vielleicht ein Teil davon, vielleicht nicht in Gänze. Aber findest vielleicht hier und da Aspekte wieder. Wir hatten diese eine Option, ja, hier, es ist, Politik ist ein schmutziges und weltliches Geschäft. Die Essener hätten gesagt, Halleluja, so sieht's aus. Ja. Und vielleicht gibt es für dich inhaltliche Überschneidungen mit den Pharisäern, wenn du sagst, wow, eigentlich würde ich es mir wünschen, dass unser Land wieder mehr christliche Werte hat und dass das gelebt wird. Pharisäer hätten gesagt, Halleluja, so ist es, so wollten wir das für Israel. Insgesamt aber, und das ist der spannendste Punkt dran, widerspricht Jesus all ihren Erwartungen und Positionen. Jesus widerspricht am Ende des Tages der ganzen Mannschaft, die du hier vorne siehst. Er widerspricht ihnen allen. Er sagt, nein, es geht nicht um Machterhalt durch Kompromisse. Es geht nicht einfach nur darum, ein äußerlich heiliges Volk zu werden. Es geht nicht um einen Rückzug aus der Welt. Es geht nicht um Gewalt. Und es geht nicht darum, dass ihr mir, sagt Jesus, eine physische Krone auf den Kopf setzt und mich in Jerusalem dort auf den Thron setzt. Er enttäuscht sie alle. Und vielleicht enttäuscht Jesus auch an der einen oder anderen Stelle dich. Mit deinen politischen Erwartungen, Überzeugungen oder Bauchgefühlen. Das ist immer wieder ein Ding bei ihm. Pontius Pilatus, nachdem Jesus gefangen genommen wurde, der fragt ihn, bist du der König der Juden? Und er sagt, ja, ich bin König, aber das Reich, dessen König ich bin, das stammt nicht von dieser Welt. Ja, was für ein Königreich ist es denn dann? Und um das zu erklären, um das seinen Freunden, den Jüngern und den Leuten, die bei ihm sind und allen möglichen Menschen hier immer wieder zu erklären, was dieses Königreich ist, wie das funktioniert, benutzt Jesus immer wieder super unterschiedliche Bilder und Vergleiche. Und einer davon, Moment, habe ich dabei, wenn ich ihn finde, dieses riesige Teil. Scheiße, es ist drin. Nur wo? Jetzt habe ich sogar zwei erwischt. Da. Seht ihr das? Ja. Es liegt nicht an deiner Brille. Vielleicht, na, man sieht es. Ich habe es nicht zwischen den Fingern versteckelt. Ja? Man sieht es. Siehst du nicht? Julia, reicht mal kurz hier so hier die Honigglasdeckel durch, dann kannst du dir auch mal eins schnappen. Na, nee, kleiner, Oskar. Keine Reiskörnle. Senfkörner. Senfkörnle. Ja, der Durchschnittsdeutsche hat mit Senfkörner wahrscheinlich weniger zu tun, außer im Glas mit der saure Gurke. Ja, habe ich mal in Sindelfingen sagen lassen. Das kennt doch jeder, ist im Glas saure Gurke, sind die auch drin. Ja, falls du nicht so viel saure Gurken isst, ich helfe dir aus heute Morgen. Weißt du, bist, weil ihr die Gemeinde seid, zu der ich gehöre, dürft auch zwei nehmen. Ja? Großzügig. Weil ihr Böblinger seid, sogar drei. Erzählst den Eningern nicht. Aber da bekommst du ein Gespür dafür. Es ist eins der Bilder, die Jesus benutzt, um sein Königreich zu erklären. Und an diesem Senfkorn, ich mache das zweite Mal wieder rein, nicht, dass es ja, trägt vielleicht ein bisschen Arktik auf in der Hemdtasche. Jesus benutzt das Senfkorn als ein Bild dafür, wie Gottes Königreich funktioniert. Und es gibt dir ein Gespür dafür, auch wie Glaube und Politik zusammenkommt. Du findest das Ganze in Matthäus 13, zwei kurze, knackige Verse, 31 und 32, hier nach der Übersetzung der Basisbibel. Und du kannst dann nebenher noch mal kurz dein kleines Senfkörnle angucken. Jesus erzählte der Volksmenge ein weiteres Gleichnis. Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn. Na? Nochmal vor Augen. Das Himmelreich gleicht so einem kleinen Senfkorn. Ein Mann nahm es und säte es auf seinen Acker. Und das Senfkorn ist das kleinste aller Samenkörner. Aber wenn eine Pflanze daraus gewachsen ist, ist sie größer als die anderen Sträucher. Sie wird ein richtiger Baum. Die Vögel kommen und bauen ihre Nester in seinen Zweigen. Jesus sagt, das Reich Gottes, das Königreich Gottes, ist wie so ein kleines Senfkorn. Das war damals bei diesen Leuten das kleinste Körnchen, das sie gekannt haben. Scheinbar sind Orchideensamen noch ein Ticken kleiner, ja. Aber Israel, Orchidee, ich weiß nicht, ob das so ein riesiges Thema bei denen ist. Aber so, das ist so das kleinst vorstellbare Ding. Und das Wort Senfkorn, das war direkt assoziiert mit winzig sein, ja, mit mini sein. Das ist das stehende Bild für klein sein. Vielleicht, ich weiß es nicht so, ich stelle es mir lustig vor, diesen Gedanke zu sagen, hier so ein großgewachsener Mann, der mit seiner kleingewachsenen Frau in der Küche steht, sie anguckt, sagt, na, Senfkörnle, kommst nicht ans Backblech da oben, ich hol's dir geschwind. Ja, das ist dieses Grundprinzip von Senfkorn sein. Das ist das Winzigste, was man sich vorstellen kann. Und so sagt Jesus, Gottes Reich ist wie so ein kleines Senfkorn. Es beginnt mini klein, aber es wird aus ihm eine Pflanze, die bis zu 5 Meter groß wird. Und sie wird zum Zuhause von unterschiedlichen Tieren. Es beginnt alles mit so einem winzig kleinen Körnchen. Er sagt, Gottes Reich ist wie dieses Körnchen. Erst ziemlich unscheinbar, aber aus ihm wächst etwas Größeres und es wird zum Zuhause für viele Menschen. Als Jesus das seinen Zuhörern erzählt hat, das Gleichnis, dieses Bild für Gottes Reich, die haben ihn schief angeguckt. Die müssen ihn schief angeguckt haben. Ist das dein Ernst, Jesus? Gottes Reich soll wirklich so sein? Ist das dein großer Ernst? Wirklich, Jesus? Weil ihre Erwartung, wie das Reich Gottes ist, das war eigentlich eher ausgerichtet an einem anderen Gewächs. Es war nicht das Senfkorn und der Strauch, der daraus wächst, sondern das Bild von einer Zeder. So, wenn dein Biologie-Know-how irgendwie schmalspurig ist heute Morgen, eine Zeder wird riesig. Eine Zeder, es gibt diese Sorte der Libanon-Zeder hier, die damals eben auch unterwegs war, die wurde bis zu 40 Meter groß. 40 Meter groß, Stamm und ein Durchmesser von gute 2 Meter, also so ein bisschen mehr als meine Spannweite jetzt von Fingerspitze zu Fingerspitze. Bei uns hat es immer wieder hier so diese Mammutbäume, das ist so ungefähr das, an was du dich orientieren kannst. Und die Erwartung war, Gottes Reich ist wie eine Zeder. Die Erwartung, dass etwas Großes beginnt, dass Gottes Reich, wie das sein wird, ist immer die Zeder, ist immer wieder im Alten Testament der Vergleichspunkt. Königreiche, das von Babylon, das hier, das Königreich der Ägypter, wie eine Zeder, das ist so dieses Bild, das die Propheten benutzen. Und es ist auch die Erwartung, boah, Gottes Reich, das kommt wumms wie eine Zeder, das wird ein beeindruckendes, fettes, riesiges Ding und das kann sich sehen lassen. Und wenn du jetzt vergleichst, ein Baum, 2 Meter Durchmesser unten im Stamm, 40 Meter hoch und da daneben so ein Strauch, der aus diesem Mini-Kernle wächst, 5 Meter, es wirkt eher überschaubar. Ja? 5 Meter neben 40 Meter. Keine Ahnung, wie dick das Teil ist. Aber eine Zeder. Das ist die Erwartung, die sie damals hatten. Und ganz nebenbei, Senf war nicht sonderlich beliebt, weil es gibt die jüdische Lehrtradition, die sagt, Senf darf nicht in deinen Garten. Warum? Senf ist wie Unkraut. Ja? Das ist irgendwo, kommt es in den Garten rein, hast einen Nachbar, der dich nicht mag, der schmeißt dir Senfkörner in den Garten, du guckst mal nicht gescheit, es regnet ordentlich, wumms, und der Kram ist überall in deinem Garten. Danke Nachbar, für nix. Ja? Das ist mit dem Grund. Zu Jesu Zeiten, die Erwartung, Gottes Königreich ist wie so eine riesige Zeder, und Senf ist eigentlich eher wie ein Unkraut. Und jetzt kommt Jesus daher und sagt, Gottes Reich ist wie ein Senfkorn, aus dem ein Strauch wächst. Das ist ganz anders. Es knallt gegen jegliche Erwartung, die sie haben. Gottes Reich ist ganz anders. Es ist nicht wie eine Zeder, es ist nicht wie ein menschliches Königreich. Es geht nicht darum, hier mit Macht und Gewalt zu regieren. Sein König, dieses Königreich, Jesus, er herrscht aber nicht mit Druck und Gewalt. Er ist derjenige, der am Kreuz stirbt. Und sein Königreich, ganz ehrlich, so rein äußerlich, wirkt heute, wenn man irgendwie versucht, es zu greifen, zu sehen, wirkt heute vielleicht neben mancher Weltmacht, Nation und Großkonzern vielleicht ziemlich lächerlich, klein und zerbrechlich. Von dem, was man so äußerlich wahrnimmt zumindest. Und doch, es wird ein Stück sichtbar, wo im Leben von einem Menschen was aufgeht, wo jemand den Mut hat, mit anderen seinen Glauben zu teilen, den Mut hat, für jemand anderen zu beten. Es wächst, es wird sichtbar, dort, wo jemand sein Vertrauen auf Jesus setzt, dort, wo jemand einen mutigen Schritt mit ihm macht. Es wird ein Stück weit, wird etwas von ihm sichtbar. Es ist super schwer zu greifen und doch sieht man, wow, da wächst was. Vielleicht verglichen mit Weltreichen, mit Großkonzernen, mit den Mächtigen der Welt, rein optisch, sichtbar, greifbar, nicht so beeindruckend. Und doch ist es da. Und doch wird es ein Zuhause von Menschen aus vielen Nationen. Und es erreicht seine volle Größe, wenn Jesus wiederkommt. Jesus sagt, Gottes Reich ist nicht wie eine Zeder. Gottes Reich ist wie ein Senfkorn, aus dem ein Strauch wächst. Und daraus gibt es eine ganze Reihe von Schlussfolgerungen aus dem raus, was eigentlich die Frage ist. Was hat jetzt mein Glaube mit Politik zu tun? Es beginnt da damit, dass Menschen wie du und ich, die sagen, wir gehören zu Jesus, wir sind zuerst ihm verpflichtet. Wir sind zuallererst Jesus und seinem Königreich verpflichtet. Das ist unser Zuhause, auch wenn wir hier wohnen. Und wenn du noch mal guckst, die Position der Sadduzäer war Hauptsache die Macht nicht verlieren. Gottes Reich ist nicht wie eine Zeder, sondern wie ein Senfkorn. Und auch wenn Christen nicht die stärkste Gruppe in einem Land sind, hat Gottes Reich Kraft und es ist da. Und in unserem Land sind christliche Werte nicht besonders beliebt und mehrheitsfähig und en vogue, wie man den Eindruck hat. Und doch, Gottes Stärke ist da. Gottes Stärke zeigt sich nicht erst da, wo christlicher Glaube eine gesellschaftliche Mehrheit oder eine Macht hat. Es ist trotzdem da, auch in einer Minderheitssituation. Und auch für Christen gibt es diese Situation, dass sie vielleicht schiefe Kompromisse machen, um an Macht zu kommen oder an ihr zu bleiben. Du hast vorhin von den Essenern gehört, die gesagt haben, raus aus der bösen Welt. Auch das kenne ich unter Christen. Na, als Christ kann ich nicht wählen gehen. Es geht eh alles der Bach runter. Ich gehöre zum Reich Gottes. Das ist nicht meine Verantwortung. Was die hier machen, schnöde, böse Welt, interessiert mich nicht. Der Punkt ist, Jesus hat sich nicht dauerhaft aus der Welt zurückgezogen. Ja, er war mit seinen Jüngern immer wieder allein in der Einöde, aber es war nicht sein Platz. Und er wird mal gefragt hier nach Steuern. Soll man dem Kaiser Steuern zahlen? Und er sagt, ja, zahlt dem Kaiser die Steuern, gebt ihm, was dem Kaiser gehört und gebt Gott das, was Gott gehört. Das Senfkorn, das wächst. Und Gottes Reich ist in dieser Welt zu Hause. Es ist nicht von dieser Welt. Und doch ist es hier unser Platz, sagt Jesus seinen Schülern. Ihr seid nicht von dieser Welt, aber ihr seid hier mitten in dieser Welt. Und es führt zu solchen Gedanken, wie sie Wolfgang Schäuble formuliert hat, hier inzwischen verstorbener Politiker, der gesagt hat, mein christlicher Glaube, der prägt mein politisches Handeln. Er gibt mir Orientierung und die Verpflichtung, mich fürs Gemeinwohl einzusetzen. Ob du jetzt ein Fan von Wolfgang Schäuble bist oder nicht, ob du ein Fan seiner Politik warst oder nicht, will ich heute Morgen nicht mit dir drüber diskutieren. Aber es gibt eine andere Richtung vielleicht gegenüber diesem ich ziehe mich zurück. Du hast gehört von der Position der Pharisäer, die gesagt haben, Gottes Volk muss wieder heilig sein. Verstehe mich nicht falsch, christliche Werte sind großartig. Aber was passiert, wenn man Werte jemandem einfach äußerlich draufdrückt? Es gibt nicht nur das eine oder das andere Buch oder eine Serie, die so eine Wirklichkeit beschreiben. Eine Angst, die in vielen liberal tickenden Menschen zu Hause ist. Mir wird hier von einer religiös-christlichen Mehrheit etwas aufgedrückt. Und wenn du momentan über den Atlantik rüber guckst, gibt es genug, die so eine Angst haben. Was ist, wenn uns sowas auch blüht? Das Spannende ist, dass es nie Jesu Punkt war zu sagen, das Volk muss einfach äußerlich heilig sein, sondern es ging ihm immer um das Herz, dass Menschen zu Gott finden und dadurch im wahrsten Sinn des Wortes heilig zu Gott gehörig werden können. Es ging ihm nie nur um dieses äußerliche Befolgen, sondern es ging ihm immer um das Herz, dass Menschen Gott kennen und lieben lernen und eine Herzensveränderung bekommen. Und dann gab es die Mannschaft der Zeloten, von der habe ich dir vorhin schon erzählt, ne? Gewalt ist ein gutes Mittel und genau davor haben liberal denkende Menschen Angst. Was ist, wenn Religiöse plötzlich wieder an die Macht kommen und mir hier ihre Ansichten, ihre Welt mit Gewalt aufdrücken? Und wieder gucken wir Jesus an. Dieser König, der am Kreuz stirbt, der nicht die Machtoption zieht, sondern sich hingibt. Gewalt war für ihn keine Option. Und ich sage dir das jetzt heute Morgen nicht, weil ich Angst habe, so nach dem Motto, oh, hier sitzen mindestens 15 Leute, die sagen, ich lebe nach Alfred Nobel. Ja? Diese Sorge habe ich nach 7,5 Jahren in dieser Gemeinde nicht. Halleluja. Und doch ist das, glaube ich, etwas, das für Leute außerhalb von Gemeinde immer wieder etwas, das sie hören müssen. Menschen, die Jesus ernst nehmen, können nicht die Gewaltoption ziehen. Nochmal, hast du das Teil noch in der Hand? Oder ist das runtergefallen? Im Zweifelsfall, du darfst doch nachher noch mal eins schnappen. Ha, Julia, du hast runtergeschmissen. Darfst du noch mal eins nehmen. Ja, eine Zeder war die Erwartung. Die große Macht war die Erwartung. Und Jesus sagt, mein Reich ist wie ein Senfkorn. 5 Meter neben 40 Meter. Und doch am Ende des Tages führt uns Gottes Königreich an den Ort, an dem Gott schon als König regiert. Unser Ziel ist nicht, die Macht zu bekommen, sondern uns bei dem heimisch zu machen, der uns ein Gebet beibringt, indem er sagt, dass wir mit Gott reden sollen, mit Worten wie, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und dass das Wirklichkeit wird, dass die Erde wie der Himmel ist, es beginnt nicht damit, dass Christen die Gewaltoption zücken, sondern das, was dieses Gebet zur Erfüllung bringt, ist, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird auf dieser Erde, wird es sein wie im Himmel, weil Gott zu uns Menschen kommt. Dann, noch nicht jetzt. Jetzt haben wir die Chance, einen Vorgeschmack drauf zu sein. Auf jeden Fall, es wird was davon sichtbar. Aber die Erfüllung in ihrer Breite, in ihrer Größe, die werden wir nicht hinbekommen. Nicht mit Macht, nicht mit Gewalt. Es gab genug hier Königreiche, die christlich geprägt waren, die haben richtig toll funktioniert. Am Ende des Tages nicht. Was um alles in der Welt haben die miteinander zu tun? Wir gehören zu diesem Königreich, das so ganz anders ist. Es geht nicht um Macht, es geht darum, Jesus nahe zu sein. In ein paar Wochen haben wir eine Bundestagswahl vor der Nase. Und als Jünger in dieser Welt zu leben, kann ganz einfach bedeuten zu sagen, ich will für diese Wahl beten. Ich mühe mich vielleicht durch den Wahlomat, diese Internetseite, um irgendwie ein Gespür zu haben, was deckt am ehesten meine Position ab, wo sehe ich Jesus am besten repräsentiert in aller Vorläufigkeit und Unvollkommenheit. Wählen gehen und für eine Regierung zu beten, die da draus entsteht. Ist das perfekt? Nein. Ist das das Beste, was wir tun können momentan? In aller Unvollkommenheit, als Leute, die zu Gottes Königreich gehören, das so ganz anders ist als die Weltreiche. Ja. Ich lade dich ein, im Stillen mit Gott zu reden, ihm das zu sagen, was dich aus dem Gehörten gerade beschäftigt. Oder einen kurzen Moment zu haben, bevor es weitergeht. Und ich bete mit uns zum Schluss. Jesus, du hältst uns das Bild vom Senfkorn vor die Nase, um uns zu zeigen, wie dein Königreich funktioniert, wie Gottes Königreich funktioniert. Und es ist ein Riesengeschenk, wo wir ein Stück von dem sehen, wo wir sehen, es ist zur Wirkung gekommen, als du Mensch wurdest, gestorben bist, auferstanden bist. Und dass es Platz nimmt durch die unterschiedlichsten Dinge, die du bewirkst, dass es irgendwo zu uns jeweils in unsere ganz unterschiedlichen Situationen gefunden hat. Du siehst unser Land und auch manchmal diese Trauer drüber, dass du so wenig Rolle spielst. Du weißt um die Momente, wo irgendwie so diese Hoffnung und dieser Wunsch da ist, dass es wieder ein christliches Land wird. Du hältst uns dieses Bild vom Senfkorn vor die Nase, Jesus, und zeigst, dass dein Reich so ganz anders tickt. Dass wir zwar hier sind, aber nicht hier zu Hause sind. Dass dein Reich manchmal mit äußerlicher Schwäche erstmal daherzukommen scheint, indem Menschen, die dir nachfolgen, auch Druck von Politik kriegen. Und doch haben wir diese Erwartung, dass es Wirklichkeit werden wird in seiner vollen Größe, wenn du wiederkommst. Wenn der Himmel bei uns auf der Erde zu Hause Platz nimmt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde entsteht. Jesus, wenn du wieder da bist und diese Wirklichkeit real ist, von der wir jetzt lesen in der Bibel, manchmal hoffen, manchmal mit viel Erwartung, manchmal mit wenig Erwartung. Wir kommen zu dir und bitten dich, dass es bald Wirklichkeit wird, dass dein Reich kommt, dein Wille geschieht, wie er jetzt schon im Himmel passiert, dass das auf dieser Erde Wirklichkeit wird. Dann, wenn du da bist, Jesus. Und in dieser Zwischenzeit brauchen wir deine Nähe, deine Weisheit, dein Erbarmen mit unserem Land. Wir halten dir diese Wahl vor die Nase und bitten dich, dass du dem Ganzen eine gute Richtung gibst. Wie auch immer das sein wird. Und wie auch immer es sein werden wird, nehmen wir es aus deiner Hand in der Erwartung, dass du gut bist, gut bleibst. Und wir hier auch vielleicht in einer fremden Welt zu Hause sind, vorläufig zu Hause sind, aber eigentlich zu dir gehören. So bitten wir, dein Reich komme. Amen.